Herzlich willkommen zu deiner weiteren Bibelstunde, zu den letzten Versen vom Buch Haggai, die letzten vier Verse. Wir beschäftigen uns mit dem Inhalt dieser letzten vier Verse. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um den König und Zerubabel, der als Vorschattung, als Vorläufer des wahren Zerubabels, des wahren Königs, dieses Reich aufrichtet. Bevor wir beginnen, stehen wir auf, beten wir, bringen wir alles vor den Thron, unseren Herrn Jesus Christus. Danke, Jesus Christus, dass wir den gleich kostbaren Glauben geschenkt bekommen haben, dass ich den gleich kostbaren Glauben haben darf wie meine Geschwister. Danke dafür, dass wir dadurch eine lebendige Hoffnung haben. Wir wissen, zu wem wir kommen, zum Herrn aller Herren und König aller Könige, dem wahren Hohepriester, der sich verwendet für uns, für unserem himmlischen Vater. Danke, danke dafür, für diese gute Nachricht. Und in diesem Wissen, in diesem Glauben wollen wir all unsere Anliegen, all unsere Kämpfen, all unsere Ringen, ob geistliche und fleischliche und körperliche Natur, dir vorlegen und bitten, Herr, dass du eingreifst, dass du hilfst. Ich möchte dich ganz besonders, Heinrich, bitten, für ihn bitten, für unseren Bruder, dass er treu zu dir steht, dass er treu an dich glaubt, der treu zu dir betet. Gerade jetzt stärke ihn. Rüste ihn aus, sei ihm ganz nah, dass er seinem Herzen spüren darf und erleben darf, dass du ihn hältst und beschützt. Du liebst ihn, er ist dein und wir befehlen auch ihn an dir an. Und nicht nur ihn, sondern all die, die in unserer Gemeinde leiden, all die, die in unseren Gemeinden kämpfen, all die, die schwach sind, all die, die zu Hause sind, aber auch die hier sind und diese Kämpfe durchmachen. Und das ist gut so, wenn wir hier sind und darum bitte ich dich, Herr, hilf, dass auch die heutige Bibelstelle dazu beiträgt, dass wir den Blick auf dich wenden, dass wir auf dich schauen, den Anfang und Vollendung unseres Glaubens, dass wir auf dich schauen, auf den, der die Welt überwunden hat, der das Fleisch überwunden hat, der sich gesetzt hat, zu Rechten Gottes und regiert und uns zuspricht, wir sollen keine Angst haben, wir sollen uns nicht fürchten. Zeig uns die Gründe, warum wir uns nicht fürchten. Zeig uns deine Herrlichkeit, zeig uns deine Macht, zeig uns deine Größe und deine Stärke, damit wir fest werden. Wenn wir fest werden, ich bitte dich darum, schenke dieses Wunder. Schenke das Wunder, dass du durch deinen Geist in den Herzen bestätigst, die Wahrheit. Schenke das Wunder, dass ich in einer Weise auslegen kann und predigen kann, dass es Frucht bringt, dass es gut wird. Du kannst es und du allein kannst es geben. Und darum bitten wir aufs Immer und immer und wieder aufs Neue, werden nicht müde. Wir bitten dich darum, Jesus. Amen. Haggai Kapitel 2, Vers 20 bis 23. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche, der Nationen vernichten und ich werde die Streitwagen, ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. So, als Erinnerung, neben dem Hohepriester, der Jeschua, der ein Bild auf den wahren Hohepriester Christus ist, so ist die Weisung, an dem gleichen Tag geht sie an Zerubabel, der ein Vorläufer und ein Vorbild des wahren Zerubabels, des wahren Nachfolger Königs Davids ist, des wahren Königs ist. Und während die Verheißung an den Bau des Hauses uns gegeben worden ist, in den Abschnitten vorher, so sprechen diese knappen vier Verse über die Verheißung des Bau des Reiches. Und der entscheidende Tag zum Beginn des Baus des Hauses war die Grundsteinlegung. Der Eckstein, der Grundstein, der gelegt worden ist in Christus. Vor 2000 Jahren ist das schon geschehen. Seitdem wird dieses Haus gebaut und wir dürfen ein Teil von diesem Haus sein. Ist das nicht wunderbar? Die Apostelgeschichte hat nicht aufgehört. Darum hört die Apostelgeschichte so komisch auf. Die hat ja kein richtiges Ende. Man denkt, ja, hat Lukas da etwas vergessen? Hätte er nicht schreiben können mit einem schönen Gruß noch und das Abschließen. Die Apostelgeschichte hört dementsprechend auf, weil die nicht aufhört. Es geht weiter. Und wir sind ein Teil dieser Geschichte. Und das fasziniert mich immer wieder. Wenn man die Apostelgeschichte schreiben würde, weiterschreiben würde, wird man in Bettringen ankommen, unter anderem. Also wird man heute ankommen, heute hier. Also wenn Lukas so weiterschreiben könnte, dann würde er auch von uns etwas berichten, wie das Werk des Apostel Paulus nach Europa kam und bis nach Bettringen kam. Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? So, die Geschichte wird weitergeschrieben und natürlich nicht nur nach Bettringen, sondern in die ganze Welt, die Verheißung, die gegeben worden ist, ich werde meine Gemeinde bauen. Und Apostelgeschichte, anfangen von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Wir sind Teil dieser Geschichte, dürfen Anteil haben an dieser Geschichte. Das ist wunderbar. Nichts und wieder nichts könnte diesen Ratschluss Gottes vernichten. Die Pforten der Hölle kriegen das nicht hin. Die bemühen sich, das spüren wir. Aber sie kriegen es nicht hin. So beschreibt auch, die letzten Verse beschreiben, dass diese Grundsteinlegung, dass jener Tag, an dem dieser Grundstein gelegt werden sollte, aus Hagais Perspektive noch in der Zukunft, aus unserer Perspektive schon in der Vergangenheit. Dieser Grundsteinlegung, dieser jener Tag, der ist auch sogleich auch der Beginn nicht nur des Bau des Hauses, sondern auch des Reiches. Steht nicht mehr so sehr das Haus im Fokus, sondern der Thron und das Zepter. Die Regierung steht im Fokus, der König. Und dass diese Dinge zwei nicht verschiedene Dinge sind, zusammengehören, das ist mein Anliegen, uns zu zeigen. Und das ist auch, was die Bibel immer wieder sagt. Wenn wir dieses Ganze nicht sehen, dann lesen wir etwas in der Schrift hier und da und denken, wie passt das Ganze zusammen? Dann lesen wir was vom Tempel, vom Priester, dann lesen wir was vom Zepter, vom Thron, dann lesen wir was vom Morgenstern, dann lesen wir was vom Propheten und dann denkt man, aber in Christus kommen all diese Dinge zusammen. In Christus bekommt das Ganze einen Sinn und ein Bild und eine Botschaft. Es ist sowohl das Haus wie das Wort, der Prophetdienst, wie auch der König, sind Aspekte des gleichen Ratschlusses Gottes in Jesus Christus. Ein Volk sich zu erwählen, ein Volk sich zu reinigen, ein Volk sich zu heiligen und ein Volk sich vollkommen darzustellen. Das ist der ganze Ratschluss, der in allen diesen Aspekten da uns dargestellt wird. Ich entschuldige mich schon ein bisschen für meine Stimme. Ich hoffe, ich versage ein bisschen. Nicht, weil ich erkältet bin. So, die letzten Tage waren ein bisschen heftig, viel geredet, viele Lehrdienste gehabt und jetzt irgendwie merke ich so nach und nach. Also wenn sie kurz versagt, ich hoffe, der Geist macht so, dass es möglich ist, dass ihr es trotzdem versteht. Also, wir gucken uns das an. Dieses Bild des Reiches, dieses Reich hat angefangen, die Herrschaft wurde angetreten. Und um dieses Reich zu verstehen, habe ich euch letztes Mal mit hineingenommen, in die Schatten und Vorbilder, ähnlich wie der Tempel vorgeschattet und uns erklärt worden ist, in verschiedenen Bildern. Genau das Gleiche betrifft auch den Reich. Und so sind wir ins erste Buch Mose gegangen. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Und das erste Bild des Reiches Gottes wird uns dargestellt in 1. Mose Kapitel 1. Das ist das erste Bild des Reiches. Da gibt es jemanden, den Gott einen Auftrag gibt, zu herrschen über die Schöpfung. Und das erste Mose ist das Bild des Reiches, Adam als ein Bild des Königs. Und der König wird verbunden mit einem Bild von einem, wer weiß das noch, einem Hirten. So, der König und Hirte, diese Dinge werden in der Bibel zusammengebracht. Interessanterweise, in Kapitel 2, da haben wir ja den Garten Eden. Das ist das Bild für den Tempel. Also Reich, Kapitel 1, Kapitel 2, Tempel. Kapitel 1, Adam, König, Hirte. Kapitel 2, Adam, Hohepriester. So, das sind diese Dinge, die gleich am Anfang uns berichtet werden. Und das Ganze wird verknüpft zusammen mit der Braut, mit der Eva. So, das ist der Plan. Und dann der Fall und die Notwendigkeit und die Verheißung. Er wird es tun. Der eine der aus der Same der Frau, er wird es wieder hinkriegen. Er wird es wieder aufrichten und den Feind, der diesen Plan versucht zu zerstören, wird er unter seine Füße buchstäblich treten und ihm den Kopf zermalmen. Mit dieser Verheißung sind wir gestartet. So haben wir in 1. Mose 1 und 2 das Grundmuster des Reiches. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, 1. Mose 1, 3 bis 11 haben wir das gefallene Reich. Das ist ein Bild des gefallenen Reichs mit all den Konsequenzen. Das haben wir uns auch angeschaut, Turmbau zu Babel als der Höhepunkt des gefallenen Reiches. Und mitten eben in dieses das gefallene Reich, das ist wichtig, die Parallelität zu sehen, mitten in dieses Gefallene, mitten in diese Katastrophe, mitten in diese ernüchternde Botschaft, kommt die gute Nachricht, die Verheißung, es wird jemand geben, der das wieder in Ordnung bringen wird. Das ist mitten in diese zerstörte Welt kommt die gute Botschaft hinein. Das finden wir gleich bei den Königen. Also, das Grundmuster des Reiches haben wir uns angeschaut. Das gefallene Reich haben wir letztes Mal versucht, in groben Zügen uns anzuschauen. Dann diese Verheißung. Und dann kommt ab 1. Mose Kapitel 12 folgende bis Ende der Könige-Geschichte. Und somit zweiter Könige oder Chronik, wie, welches Buch man dann auch nimmt. Das heißt, dass die Wegführung Israels nach Babylon. Das ist die Zeitspanne, wo wir ein Bild bekommen, ein zweites Bild für ein Königreich. Das zweite Grundmuster eines Königreiches. Beginnend mit Abraham und endet mit Joachim. So, das ist das zweite Muster. Und wenn man das eben, wie gesagt, die sich die Zeit nimmt und sich das genau anschaut, dann lernt man, wie das beginnt, wie das entfaltet, wer nicht der König ist und wer der König ist und wen Gott beruft als König, was sind die Voraussetzungen dafür, welches Herz Gott da sucht. Und dann kommen wir bei David und als dem ersten König nach dem Herzen Gottes und dann wiederum der Höhepunkt bei Salomo, und dieser König baut ein Haus. Und dann kommen schon diese zwei Dinge zusammen. Der König baut das Haus Gottes und Frieden in der Zeit Salomos, keine Kriege, keine Angriffe. Das Reich ist gefestigt, das Reich ist ausgebreitet und die Mauern stehen fest, die Grenzen sind fest und alle strömen zu und staunen über dieses Reich. Sogar Könige von anderswo kommen und sagen, wow, dieses Reich muss ich mir anschauen. Die berühmteste Königin war von Saba. Und sie kam, warum? Weil sie die Herrlichkeit dieses Königreichs und dieses Königs sehen wollte. Könige strömen zu diesem einen König. Die Nationen kommen und wollen diese Herrlichkeit sehen. Ist das nicht ein herrliches Bild? Später sagt Jesus, dass selbst die Königin von Saba dem Israel dann den Kopf waschen wird und sagen wird, Mann, ich habe es geglaubt, warum habt ihr es nicht geglaubt? Ninive Leute sagen, wir haben es geglaubt, warum habt ihr es nicht geglaubt? Ich hoffe so sehr, und verwende ich mein Leben dafür und meine Energie und mein Herz in der Verachtung und in der Verspottung, aber das dafür einzusetzen, dass man diese Herrlichkeit sieht und diese Herrlichkeit glaubt. Es ist wert, diese Herrlichkeit zu entdecken, diese Herrlichkeit zu glauben mit geistlichen Augen, nicht mit irdischen, mit geistlichen. Und ich hoffe so sehr, dass keiner sich daran stößt, dass keiner sich von euch daran stößt und sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich sehe es noch nicht. Darum leben wir auch im Glauben. Darum leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Also das ist das zweite Grundmuster des Reiches von 1. Mose, Kapitel 12 bis 2. Chronik. Und in diesem Abschnitt, und das ist ein langer Abschnitt, wird uns punktuell gezeigt, wie das Reich aufgebaut wird. Das heißt, es ist nicht das wahre Reich. Es ist nicht das wahre Reich, weil es umschließt nicht die ganze Erde. Es umschließt nicht die ganze Welt. Es ist auch nicht der wahre König Salomo. Warum? Weil er versagt. Und dieses Reich versagt auch und die Könige versagen. Und das ist ein Grundprinzip, wenn wir die Bibel studieren und die Schatten und Bilder uns anschauen. Wir dürfen an diesen Dingen nicht hängen bleiben und denken, das ist jetzt das Wahre. In ähnlicher Weise, wie Gott dem Volk ein Bild auf Christus geschaffen hat, nämlich die erhöhte Schlange, die bronzene Schlange. Kennt ihr wahrscheinlich, gell? So. Und durch Anschauen dieser Schlange wurden sie gerettet. Hat die Schlange sie gerettet? Nein, sondern Gott hat sie gerettet. Und aber hat diese Schlange gegeben. Du bist ein Schatz.
Mensch. Sag deine Mama danke.
Sie auch. Das ist aber lieb, Mensch. Das sind kleine Engel. Diese erhöhte Schlange, die hat keine Menschen gerettet. Bleibt man an diesem Bild? Das war ein Bild. Das war ein Bild, das war nicht mehr. Aber das Volk Israel dachte, oh, diese Schlange rettet, das ist das Einzige, das ist richtig, Gott hat sie uns ja gegeben, dann muss es richtig sein. Dann haben sie angefangen, sie anzubeten. War das richtig? Das war absolut falsch, das ist Götzendienst. Götzendienst, Dinge, die von dieser Erde sind und die Gott gemacht hat, wenn man die anbetet, statt Gott selbst, ist Götzendienst. Sogar Dinge, die Gott uns gibt, ist Götzendienst. Wer hat die Affen geschaffen? Die Krokodile, die Kühe in Indien, die da rumlaufen. Wer hat sie gemacht? Gott, oder? So, sind sie gut? Gut. Aber wenn man sie anbetet, ist nicht gut. Ist nicht gut. Das ist Götzendienst. So, die Kühe können nichts dafür, wenn man sie da verherrlicht und für heilig erklärt. Diese Dinge an sich selbst sind von Gott gemacht. Aber wenn man sich an diese Schatten und Bilder und das Gemachte von Gott hängt, das ist gefährlich, statt an Gott. Und in ähnlicher Weise ist es genauso. Gott gibt uns Vorbilder und Schatten in Bezug auf das Haus, in Bezug auf die Rettung, in Bezug auf die Propheten, in Bezug auf den König, auf den Thron, auf all diese Dinge, damit wir Menschen sie verstehen. Und dann sorgt er immer dafür, für so ein Ende, damit wir begreifen, das ist nicht das Eigentliche. Darum gab es kein Grab von Mose, damit sie nicht hinpilgern und ihn anbeten. Mose war ein Bild auf ein Herr über das Haus. Das wahre Haus hat aber ein anderer gebaut. All diese Dinge. Und darum finden wir, dass so große Könige wie David versagen, oder? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Schaut mal seinen Ausgang an. Schaut mal, wie er am Ende krank im Bett lag und wie er gestorben ist. Schaut mal seinen Lebenskampf an. Alle seine Söhne waren gegen ihn. Nicht alle, aber die ganze Kämpfe in Familie, Tragödien, oder? Und Salomos Ende, der Typus auf Christus, der das Königreich des Friedens symbolisiert und das wahre und das Haus gebaut hat, wie endet er? Nicht er hat das letzte Wort, die Mama hat das letzte Wort. In Sprüche spricht nicht Salomo und sagt, jawohl. Das ist sehr beschämend für ihn, dass eine Frau weiser ist als Salomo. Nichts gegen die Frauen. Ihr seid sehr, sehr weise. Das zeigt einfach das Buch Salomo, dass die Weisheit größer war. Warum? Weil sie ihr Herz an Gott gehängt hat und Salomo eben nicht. So sind all diese Schatten und all diese Bilder und somit auch die Königreiche und die Könige in dem zweiten Grundmuster. Das sollte uns zeigen, wie dieses Königreich angegriffen wird, wie dieses Königreich permanent in Spannungen lebt und die Könige und all diese Dinge. Aber zu zeigen, das ist es eigentlich nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Bald kommt das wahre Königreich, bald kommt der wahre König. Bitte vergesst das nicht, okay? Gut, das ist nur eine Lektion, ein Beispiel, ein Abbild, buchstäblich passiert, ja, wahre Geschichte, ja. Aber das ist nicht das Eigentliche, okay? Gut, dann lest weiter. Du wartest also immer noch auf den König, ja, dann tust du gut daran, lest weiter. Und als Jesus kam, machen die Propheten, beginnt bei Johannes, und sagt, jetzt, das Königreich ist nahe, jetzt geht's los. Jetzt brauchst du nicht mehr warten, jetzt geht's los. Keine Schattenbilder mehr, jetzt ist das Echte da. Jetzt beginnt das Echte, das ist das Anliegen. So, und in diesem zweiten Grundmuster sehen wir, wie dieses zweite Grundmuster auch zugrunde geht, wie das erste in das Buch Mose. Und genau da, ebenfalls wie die Verheißung 1. Mose 3,15, kommt auch hier eine Verheißung hinein. Aber auch wenn das jetzt alles hier zugrunde geht, ich werde ein Reich aufbauen. Ich werde ein Reich aufrichten. Kommt die Verheißung Gottes, ich werde ein König salben. Und ich werde sein Reich festigen und ich werde sein Reich aufrichten. Und dieses Reich wird nicht aufhören. Es wird nicht, jetzt wichtig, es wird auch keine Pause geben. Er wird dann nicht sagen, okay, ich habe angefangen, mein Reich aufzurichten, hat nicht geklappt, dann werde ich später kommen und es fertig machen. Zwischendurch halt eine Zeit lang, da wird mein Reich nicht da sein. Er bekommt diese eine wahre Zerubabel. Er bekommt eine Verheißung eines ewigen Reiches. Was bedeutet das? Dass er das Reich erst in der Ewigkeit kriegt? Oder dass dieses Reich, das er kriegt, ewig besteht? Was glaubt ihr? Wenn wir ewiges Leben kriegen, ich hoffe, ihr habt ewiges Leben und ihr wisst, dass ihr es habt, wann beginnt dieses ewige Leben? Auch mit der Wiedergeburt, das heißt, das hast du jetzt schon begonnen, oder? So, seht ihr dieses ewige Leben? Na, wir sehen dieses irdische Leben und denken, Mann, ich sterbe jeden Tag. Oder? So, man könnte sagen, aber ich sehe das ewige Leben, also glaube ich nicht, dass es so ist. Oh, wer weiß, ob ich ewig leben werde? Ich hoffe, aber wissen kann ich es nicht. Ich sehe es ja nicht. Weil diese Verheißung des ewigen Lebens ist was? Unvergänglichkeit, Krankheit und Tod und Schmerz und Leid, alles abgelegt, oder? Ewige Gemeinschaft mit Gott, unzertrennlich mit Gott, das sind alles Verheißungen des ewigen Lebens, oder? Ja, aber wenn wir sie nicht sehen, dann haben wir sie jetzt nicht. Dann bekommen wir erst ewiges Leben, wenn Jesus kommt und uns holt, dann kriegen wir erst ewiges Leben. Das ist nicht die Lehre der Schrift. Ich hoffe, das ist klar, oder? In dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, haben wir die Anzahlung und die Verheißung, wir haben ein Leben bekommen, das ewig währt. Darum, wer jetzt stirbt, wird weiterleben. Warum? Ja, weil er schon angefangen hat, ewig zu leben. Ist das nicht Wahnsinn? Weißt du, dass du und ich, wer an Christus gläubig geworden, angefangen ewig zu leben. Das heißt, wir werden nicht sterben. Der Körper mag sterben, aber wir werden nicht sterben. Wir werden ewig leben. Das ewige Leben hat begonnen. Auch wenn wir es nicht sehen. Das Gleiche gilt für das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes ist das ewige Leben. Denn die Bibel spricht darüber, wer glaubt, wer von Neuem geboren wird. Was sagt Jesus zu Nikodemus? Wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes weder sehen noch hineingehen. Das Reich Gottes ist das ewige Leben. Aber wenn das ewige Leben schon angefangen hat, wie kann das sein, dass das Reich Gottes noch nicht angefangen hat? Das ist ein Widerspruch in sich. Aber wenn das ewige Leben angefangen hat, dann hat auch das Reich Gottes schon angefangen. Der Punkt ist, genauso wie du glauben musst, dass das ewige Leben schon angefangen hat, musst du auch glauben, dass das Reich Gottes angefangen hat. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und wenn mir jemand sagt, aber ich sehe es nicht, Willi, dann sagt er, bitte, dass Gott dir die Augen öffnet. Die geistlichen Augen. Und dass er Glauben schenkt. Dann sage ich, will glauben, ich glaube, ich will glauben, ich will glauben. Denn ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Das geht nicht. Das heißt, Zweifeln ist Unglaube. Ich möchte niemanden zu hart da angreifen, aber Zweifel ist Unglaube. Und Zweifel verherrlicht Gott nicht. So, wenn du zweifelst, dass das Reich Gottes schon angefangen hat, dann überleg dir, mit welcher Konsequenz du das tust. Mir geht's, ich wiederhole es immer wieder, nicht über irgendein System. Mir geht's darum, ob wir unser Leben so leben, dass es Gott verherrlicht oder nicht. Denn das ist unsere Berufung zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Und das hat was damit zu tun, was du und ich glaubst. Und das hat, mein Glaube hängt davon zu, ob ich das weiß von der Schrift, ob ich die Erkenntnis dazu habe. Also das Grundmuster, es hat begonnen, das Reich hat begonnen, das irdische Reich, das Königreich Davids, das ist ein Schatten, das ist ein Vorbild. Und in diese Niederlage dieses Reiches kommt permanent die Verheißung, kommt permanent immer dazu, Freunde, das ist nicht das Reich, das eigentliche kommt noch. Und die Propheten haben diese Aufgabe, das Volk immer darauf auszurichten, sagen, das wahre Reich kommt, das wahre Reich kommt. Der wahre Davidit, der wahre König, der kommt noch. Erschreckt nicht, seid nicht mutlos. Und da sind wir mitten in Haggai und darum spricht er. Darum spricht er Haggai und spricht von dem Zerubabel und spricht, Gott hat einen erwählt, er wird kommen. An jenem Tag wird er es tun. Glaubt. Das ist der Inhalt. Auch wenn ihr jetzt noch nicht seht, in den Kammern ist es noch nicht, ihr habt es noch nicht mal gesät, die Ernte noch nicht eingetragen. Glaubt, Gott wird es machen. Das ist Glaube. Lasst uns weiter also gehen in dieser Linie und uns diesen roten Faden weiterziehen. Ich möchte euch bitten, Psalmen mit mir aufzuschlagen. Wir gehen in die Psalmen, da beginnen die Verheißungen und dann gehen wir vom Psalmen in die Propheten wieder. Und ich werde wieder ein, zwei Stellen wieder lesen, die wir schon mal gelesen haben. Und ich hoffe, dadurch immer wieder das Bild zu festigen, die Dinge miteinander zu verknüpfen und sagen, die gehören einfach zusammen. Aus der Perspektive, es geht um das Reich, aus der Perspektive, es geht um den König und mit der Frage, wann beginnt's und was sind die Wesensmerkmale dieses Reiches. Psalm, ich möchte beginnen mit Psalm 2. Dass Psalm 1 und Psalm 2 zusammenhängen, das wissen wir, das hat uns viel eingebracht. Das war eine Predigt, die eingeschlagen hat. Ich hatte nicht gedacht, dass das Evangelium, die gute Nachricht, zu so einem Problem werden kann. Nur nebenbei, darf ich eine persönliche Sache sagen? So, wir sind ja unter Geschwistern. Und der Vorwurf ist ja immer wieder, dass ich Dinge lese in der Bibel, anscheinend drin nicht stehen, dass ich Christus überall suche und wo anscheinend er nicht drin ist. Und so ebenfalls im Psalm 1. Gibt mir Zeugnis oder prüft das mal selber. Nehmen wir mal an. Oder ich will, gibt es etwas Schlechteres, als überall Christus zu sehen? Also gibt es eine schlimmere Sünde? Also wenn man das als Sünde bezeichnen könnte, nehmen wir mal an, es ist eine. Ich glaube, es gibt eine schlimmere, als zu sagen, ich sehe überall Jesus, oder? Ich denke schon, es gibt ein paar. Nehmen wir mal an, der Psalm 1 spricht nicht von Christus. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, die Stellen, die ich euch anführe, sprechen auch gar nicht von Zerubbabel. Ist ja gar nicht der Christus. Nehmen wir mal an, es war buchstäblich Zerubbabel. Nehmen wir das mal an. Ist es so falsch, darin die Herrlichkeit Jesus zu sehen und sie zu verkündigen? Glaubt ihr, Jesus wird mir kommen und sagen, oh, Wille, du hast zu viel über mich geredet. War nicht so gut. Da hast du mich gesehen, wo ich gar nicht war. Nicht so gut. Prüf doch selbst. Ist es so falsch? Lieber sehe ich Christus als den Antichrist, sage ich euch ehrlich. Lieber sehe ich Christus als die Welt. Lieber sehe ich Christus als den Teufel. Denn ich will meinen Blick auf ihn wenden. Schauen wir, was uns die Bibel über diesen herrlichen Christus sagt. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Warum regt sich die Welt auf? Warum? Das ist die Frage. Warum gibt es permanent einen Kampf? Warum gibt es Rebellion? Das ist die Frage, die Gott stellt. Warum? Warum gibt es böse Überlegungen? Warum gibt es böse Denken? Warum? Vers 2. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wer ist das? Oh, Jesus, voll gut. Also, das ist ziemlich einfach. Denn dieses Wort Gesalbte heißt Messias. Und Messias ist Christus. Und Christus ist Jesus. So einfach ist das. So, Psalm 2 spricht von Christus. Ich glaube, wenn mir jetzt hier ein Fallstrick drehen will, soll es versuchen. Aber was uns gesagt, was ist der Kampf? Und gegen wen ist der Kampf? Gegen Fleisch und Blut? Kämpfte Paulus gegen die Gemeinde? Gegen Menschen? Gegen die Sekte? Gegen ihre Überzeugungen? Gegen den neuen Weg, den sie nicht kannten, den sie nicht wollten? Jesus sagt, was schlägst du gegen mich? Der ganze Kampf geht gegen Christus. Es geht gegen ihn, gegen den König der Könige ist die Rebellion. Er kam in das Seine und das Seine wollte ihn nicht annehmen. Zu viel von ihm. Geh weg von uns. Selbst die Brüder, geh weg, geh nach Jerusalem. Da zu den Theologen, da zu den Religiösen, mit denen kannst du streiten. Wir wollen mit dir nichts zusammen, lass uns leben. Ganz prost, ganz einfach. Ja. Vers 3. Jetzt hören wir, was sie sagen. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Lasst uns jede Bindung an ihn lösen. Wir wollen selber König sein. Wir wollen selbst Herr sein. Wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen selbst denken. Wir wollen selbst sagen, wie, was, wo. Wir. Das ist die Wiederholung von der Turmbau-Geschichte. Das ist die Rebellion. Wir machen das, selbst Gott, selbst König zu sein. Wir wollen die Herrschaft, und jetzt ist der Punkt, wir wollen uns von der Herrschaft Jesu Christi losreißen. Vers 4, Entschuldigung. Jetzt ist die Antwort, die vom Himmel kommt. Und das ist, ich liebe diesen Vers. Also das ist, könnt ihr, ich lese und dann das Bild, das ich immer im Kopf habe. Der Himmel thront. Was bedeutet das? Der Himmel herrscht. Jetzt geht es um den Thron, jetzt geht es ums Königreich. Der Himmel herrscht. Der Himmel sagt, oh Mann, das wird jetzt schwierig. Da gibt es ein paar Menschen und die sagen, ein paar Könige, lass uns zerreißen, diese Herrschaft. Lass uns loswerden, diese Herrschaft. Dann sagt der Himmel, oh Mann, schade, Katastrophe, versagt, keine Ahnung, Entrüstung, was passiert jetzt? Der Himmel thront, der Himmel herrscht. Und wer herrscht im Himmel? Alle Antworten richtig. Gott, der Vater durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Himmel thront, der Himmel thront. Und der thront nicht nur? Wie sieht er diese Rebellion? Er lacht. Der Herr spottet über sie. So kennen wir unseren Herrn nicht, gell? So kennen wir ihn nicht. In Bezug auf die Rebellion, der Herr lacht. Nicht nur der Herr, der Himmel lacht. Also die Engel lachen. Die denken, das kriegt ihr nicht hin. Denn wir haben's, die anderen haben es auch nicht hingekriegt. Das Spiel kennen wir. Das hat schon mal stattgefunden. Und die wurden alle rausgeschmissen. Das hat nicht funktioniert. Man konnte sich nicht von Gott losreißen. Das Gericht, das kommt, ist Katastrophe. Der Himmel weiß ganz genau, welche Folgen diese Rebellion haben wird. Sie lachen darüber, über diesen lächerlichen Versuch, den Christus loszuwerden. Und der Herr spottet über sie. Ich weiß nicht. Ich werde das niemandem ins Gesicht sagen, aber in meinen Gebeten ist das meine Perspektive. So, der Herr überschaut, er regiert und er sieht jede Rebellion gegen Christus. Vers 5. Warum lacht er? Warum spottet er? Was weiß er, was die Welt nicht weiß? Was sieht er, was er nicht weiß? Was hat er geplant, was die Welt nicht weiß? Hier steht es, Vers 5. Dann spricht er sie in seinem Zorn und in seiner Zornesglut schreckt er sie. Das ist was die Erschütterung der Reiche. Das ist das, was wir in Hagei gelesen haben. Ich werde durch diesen Siegelring die Erde erschüttern und stürzen alle, angefangen von all diesen Königen, die diese Bande losreißen. Und ich werde sie stürzen. In meinem Zorn werde ich sie stürzen. Alle Reiche werde ich stürzen. Meine Zornesglut schreckt ist. Und jetzt kommt Vers 6. Habe doch ich meinen König geweiht oder gesalbt oder eingesetzt auf Zion. Was ist Zion? An seinem Berg. Dem heiligen Berg. Der Stadt Jerusalem. Da habe ich meinen König eingesetzt. Da habe ich meinen König eingesetzt. Das heißt, die sagen, lass uns zerreißen, lass uns den Messias loswerden. Und Gott sagt, wie wollt ihr den Messias loswerden, wenn ich ihn eingesetzt habe? Wenn ich ihn gesalbt habe? Wenn ich ihn bestätigt habe? Wenn ich ihn berufen habe, um jetzt in Hagei-Worte zu sprechen? Wenn ich ihn erwählt habe? Wie wollt ihr das loswerden? Wie wollt ihr sagen, nee, wollen wir nicht? Ja, weil wir einen freien Willen haben. Und was macht Gott dann? Er lacht und spottet. Und der Mensch, bock, 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 auf der Erde, Humanismus, Krönung der Schöpfung, es dreht sich alles um ihn, er hat auf alles Anspruch, es geht alles nur um ihn. Nein, es geht um den König, den Gott gesalbt hat. Es geht um den erwählten Siegelring, den Gott eingesetzt hat. Um ihn geht's. Um ihn geht's. Vers 7. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Wisst ihr, wer das jetzt sagt? Der Messias selbst. Ich will euch etwas verkündigen. Er hat zu mir gesprochen. mein Sohn bist du. Wer hat zu wem gesprochen? Gott, der Vater, zu dem Gott, den Sohn. Nur nebenbei, wer spricht hier eigentlich im Psalm 2? Um wen geht es da eigentlich? Wer redet hier zu wem? Der David in seine Situation, in seinen Thron. David, als er gegen Saul kämpft und der arme Kerle kriegt ihn voll schwer, niemand mag ihn, alle wollen ihn loswerden. Und dann sagt er, ja, du hast ja mir ein Königtum gegeben und all das. Ist das das? Nein. Hier redet nicht David von seinem Königtum. Er redet nicht, David ist nicht der Christus, David ist nicht der wahre König, David und nicht sein Reich und nicht er. Hier redet Christus. Hier redet Christus. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Der Sohn sagt, heute hast du mich gemacht. Aber wie kann er das sagen, wenn er es gemacht wurde heute? Das ist wahrscheinlich das erste Kind, das sofort bei der Geburt reden konnte. Ja, wie kann er das sagen? Ja, weil er von der Ewigkeit ist. Heute hast du mir ein Leib bereitet, heute hast du mir einen Körper gemacht. Denn dieser Sohn existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mein Sohn bist du, mein Sohn bist du. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu dem Besitz, die Enden der Erde. Was kriegt dieser König für, was darf er bitten? Nur den Himmel? Auch die Erde. Was kriegt er als Besitz, als Erbe? Was, als Herrschaftsbereich? Erde. Erde. Nicht nur Himmel, Erde. Da sagt Gott, fordere von mir, ab wann? Jetzt ist wichtig, ab wann darf er das fordern? An dem Tag, als er gezeugt wurde. Vers 9. Mit eisernem Stab, das ist das Zepter. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr zerschmeißen. Das ist Herrschaft. Du wirst alle Feinde unter deine Füße bringen. Du wirst deine Herrschaft aufrichten und wird keiner vor dir stehen bleiben. Alle Knie werden sich vor dir beugen. Und nun, wenn es so ist, also wenn Gott den König eingesetzt hat, wenn Gott den König erwählt hat, wenn Gott den König gesalbt hat, wenn er ihm den Siegelring der Herrschaft gegeben hat, wenn er es, Gott selbst es getan hat, kein Mensch, wenn Gott es getan hat, und keiner sich dieser Herrschaft entziehen kann, weil Gott es getan hat. Was ist die logische Konsequenz? Küss die Füße. Das ist ein Ausdruck. Stellt euch unter seine Herrschaft. Beugt euch. Demütigt euch, ihr Könige, ihr so Stolzen. Demütigt euch. Denn es wird nicht gut. Es wird nicht gut, gegen ihn zu rebellieren. Es wird nicht gut. Ich lese Vers 10. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Das heißt, in dem Wissen, wer er ist, mit einer richtigen, demütigen Haltung. Nicht arrogant, nicht hochmütig, nicht als Herr und König und Krönung der Schöpfung sich aufspielen, sondern im klaren Verständnis. Ihn hat er gesalbt. Er regiert, nicht ich. Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Das heißt, nimm ihn an. Beug dich unter seine Herrschaft. Akzeptiere ihn als König, denn er ist es. Damit er nicht zürne. Das heißt, diejenigen, die ihn nicht akzeptieren, ihre Knie nicht beugen. Das ist nicht gut. Das kommt nicht gut. Aber die, die ihre Füße beugen, die ihre Knie beugen, die sich vor ihm, die ihn küssen, seine Füße, das heißt seine Herrschaft, das heißt die Füße, die dessen, der der Schlange den Kopf zermalmt. Das sind diese Füße, die wir küssen müssen. Das heißt, es annehmen, es glauben. Und dann, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Glücklich alle, glückselig, zu beneiden, freuen sich, dürfen sich all die, die diesen König als ihren Herrn haben. die sich bei ihm bergen, der ihr Schutz, der ihre Burg, der ihre Hirte, der ihr König ist. Denn wenn das der König ist und wenn das sein Reich ist und wenn ich ein Teil von ihm seinem Reich bin und er mein König ist, wer kann dann etwas gegen mich? Welcher König kann dann sagen, lass uns zerreißen, die Bande, lass uns, wer? Wenn wir in Christus sind, was kann uns scheiden von seiner Liebe? Von der Liebe des Königs zu seinem Volk, was? Und ich bin mir sicher, der Römer Kapitel 8 kommt wieder in unseren Sinn und wir wissen nichts. Und darum sind wir zu beneiden. Darum ist jeder, der ein Teil von diesem Königreich ist, jetzt ist, zu beneiden. Aber Freunde, wenn das so ist, das heißt, wenn man durch die Wiedergeburt in das Königreich kommt und diesen König kriegt, wer könnte dann uns aus diesem Königreich herausreißen? Wer? Wer vermag das? Kapitel 4. Das heißt Psalm 4. Ich möchte noch Vers 4 und 5 lesen. Erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat, abgesondert hat, geheiligt hat. Welchen Frommen? Diesen Gesalbten, diesen Christus. Und der Psalmist sagt, erkennt doch, Gott spricht, erkennt doch, wer dieser Christus ist, dass er der König ist, dass ich ihn gesalbt habe, dass ich ihn eingesetzt habe. Erkennt bitte das. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Er bebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager, aber seid still. Das heißt, wenn euch das jetzt nicht gefällt, wenn ihr diese Dinge hört, denkt drüber nach. Das sind wichtige Dinge. Es geht jetzt, das zu erkennen, das zu begreifen, das zu glauben. Und wenn das euch aufregt, wenn ihr euch daran stoßt, Anführungsstrichen, dann schaut euch, dass ihr euch nicht versündigt. Das ist, was er sagt. In eurem Herzen, bewegt diese Gedanken, prüft diese Gedanken, aber seid still. Schreit nicht so schnell. Nee. Das kann nicht sein. Das haben wir niemand anders gehört. Nicht so schnell. Das ist, was er sagt. Vorsichtig. Denn wenn das wahr ist, dann können wir uns sehr, sehr schnell versündigen. Sehr, sehr schnell. Jetzt mal mit Kapitel 8, Psalm 8. Ich möchte euch zeigen, wie schnell man sich versündigen kann beim Psalmlesen. Psalm 8. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Die Anbetung Gottes. Der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Das heißt, wir erkennen deine Herrlichkeit, deine Hoheit, deine Herrschaft am Himmel, im Himmel, an der Schöpfung, an dem, was du gemacht hast. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Anbetung. Wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachegierigen. Du hast dafür gesorgt, dass ich, sagt der, dieses, das hier spricht, er sagt, du hast dafür gesorgt, dass die Rachegierigen und die Bösen und die mich nicht anerkennen, die mich an mich nicht glauben, dass sie zum Schweigen bringen. Wie? Durch Kinder. Die Kinder glauben das. Die Kinder nehmen das an und die bezeugen das. Aber die Rachegierigen und der Feind, der glaubt es nicht. Vers 4. Wenn ich anschaue den Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Um wen geht's hier? Um uns Menschen? Oh Gott, wenn ich mir das Ganze hier anschaue, die ganze Schöpfung, und dann mich anschaue, denke ich, jo, warum denkst du an mich? So schnell kann man sich versündigen beim Psalmlesen, indem man denkt, hier geht es gerade um mich. Wisst ihr, dass das hier der Christus spricht? Dass er sagt, Gott, warum hast du dich um mich gekümmert, als ich Mensch geworden bin? Warum? Warum hast du mich nicht verlassen? War ich nicht allein? Warum? Hier wird uns gesagt, warum. Schaut mal. Denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Das ist Menschwerdung. Warum? Weil er Mensch geworden ist. Und Menschwerdung bedeutet, etwas niedriger werden als die Engel. Das ist Menschwerdung. Warum hier um Christus geht, das ist dann, wenn wir dann später im Hebräer vorbeikommen, da merken wir, das wird ja permanent im Neuen Testament zitiert und auf Christus ausgelegt. Hier ist die Rede von der Menschwerdung und der Erhöhung. Und dann Vers 7. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Gott hat ihn als Herrscher über was gemacht? Über die ganze Schöpfung. Und wo ist die Schöpfung? Nur im Himmel? Auch auf der Erde. Und wer hat ihm alles unter seine Füße gelegt? Gott. Wem? Den Menschensohn. Wann? Als er ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt hat und mit Pracht und Herrlichkeit gekrönt ist. Das heißt, sterben, Mensch werden, sterben, Auferstehung, setzen zu Rechten Gottes. Und alles hat er dann unter seine Füße bekommen. Himmel und Erde. Denn das ist der Ratschluss Gottes. Alles in ihm zusammenzufassen, was im Himmel und was auf der Erde ist. Epheser 1, so, Vers, ich schätze mal, 7 bis 8 ungefähr muss das sein. Also, Schafe und Rinder, allsamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres und was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Anbetung pur. Gott hat ihn als König gesalbt und Gott hat ihm alles unter seine Füße gegeben. Darum bedenkt leise auf eurem Bettchen, wenn ihr darüber nachdenkt, ob man das akzeptiert oder nicht. Psalm 139. Psalm 89. Zuerst Psalm 89. Ab Vers 20. Damals redest du in einer Vision zu deinem Frommen und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk, ein Zerubabel. Ich habe dich erwählt, Zerubabel. Vers 21. Ich habe dich, wen hat er erwählt? David. Gefunden, meinen Knecht, meinen heiligen Öl, mit heiligen Öl habe ich dich gesalbt. So, ich frage jetzt, bevor wir weiterlesen, um wen geht's hier? Jawohl, nicht um David, um Jesus. Aber da steht doch David. Lesen wir weiter und dann merkt ihr sehr schnell, von welchem David hier die Rede ist. Geistliches muss man geistlich deuten. Vers 22. Meine Hand soll beständig auf ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Passt es auf David? Oh, dann hat ja Gott das Wort nicht erfüllt bei David. Stimmt nicht. Genauso wie er es ja nicht erfüllt bei Abraham, hat ihm das Land nicht gegeben. Und Isaac und Jakob. Doch, weil er von einem anderen Land geredet hat, das er empfangen hat. Vers 24. Ich will seinen Bedränger von ihm zerschmettern. Die ihn hassen, will ich niederstoßen. Könige und Königreiche und Reiter und Wagen, alles wird zerschmettert werden. Alle werden sie stoßen, alle werden fallen. Das ist, was hier gesagt ist. Das ist Haggai. Weiter. Vers 25. Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Für was steht da ein Horn in der Bibel? Für Herrschaft, für Regieren. Darum hat ein Tier Hörner. Und es gibt da bestimmte Tiere in der Offenbarung, haben 7 Hörner, das heißt komplette Herrschaft. Und da gibt es ein Horn, das durchstoßt und die anderen verdrängt und so. Das heißt, da kommt einer an die Herrschaft, der die anderen Herrschaften beiseite schafft. Das ist ein Bild für Herrschaft, ein Horn. wie so ein Ziegen und ein Bock oder so mit dem Bäm. Okay. Vers 25 haben wir. Vers 26. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Das heißt, er hat Herrschaft über was, dieses Horn? Über die Schöpfung. Über das Meer, über das. In der Offenbarung lesen wir von dem, wie heißt es? Von dem gläsernen Meer. Das sind Völkerschaften. Über wen wird er regieren? Über wen wird dieses Horn erhöht werden? Über alle Völker. Vers 26. Ich will seine Hand auf. Ja, Vers 27. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Und jetzt lernen wir, dass dieser David zu Gott was sagt? Vater. Dieser eine Horn ist der Sohn vom Gott. Gottes Sohn ist Vater. Psalm 89 geht um Jesus, um seine Herrschaft. Wir lesen weiter. Wann bricht diese Herrschaft an? Wo regiert er? Wie ist diese Herrschaft aufgebaut? Schaut mal mit mir und genießt es. Jubelt und frohlockt und seid dankbar, dass ihr Anteil an dieser Herrschaft habt. Denn das ist sein Reich. Das bekommt jeder, der Anteil an seiner Herrschaft hat. Das ist das Beste, was es gibt. Ich lese ab Vers 29. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und meinen Bund soll in ihm festbleiben. Gott wird durch ihn einen Bund festigen, einen Bund festmachen nach Daniel 9. Einen ewigen Bund. Und wenn wir ein ewiges Leben haben, das angefangen hat und nicht aufhört, und ein ewiger Bund, den er mit uns geschlossen hat, dann wird irgendwann mal aufhören. Nein, dann ist es ein ewiger Bund. Freunde, bitte denkt mal darüber nach. Wenn wir etwas Ewiges bekommen, wie können wir meinen, dass es irgendwann mal dann aufhört? Oder dass es doch nicht ewig ist? Wie geht das? Nur einfach nur mal, wenigstens logisch mal still im Herzen mal nachdenken, ohne sich zu versündigen. Wie geht das? Wenn Gott etwas Ewiges verspricht, und zu glauben, nein, das ist dann nicht ewig, das ist doch dann zeitlich. Dann hätte er uns auch da einen zeitlichen Bund gegeben, den zweiten Bund. Halt bis wir halt fallen. Dann war es das. Ist das der ewige Bund? Ist das der Bund der Gnade? Lest mal mit mir die Verse. Das ist Gnade pur. Das ist der ewige Bund. Das ist die Gnade. Und ich will seinen Nachkommen einsetzen für immer. Einsetzen für immer. Und wie kann das sein für immer? Wir sündigen doch, oder? Da können wir doch abfallen, wenn wir sündigen. Da können wir doch verloren gehen, wenn wir sündigen. Wie kann er behaupten, für immer? Wir lesen. Jetzt, das ist wunderbar. Wenn seine Söhne, Entschuldigung, für immer, und sein Thron wie die Tage des Himmels, das will ich euch nicht vorenthalten, weil hier geht es nämlich. Der neue Bund hat was mit dem Thron, das hat was mit der Herrschaft zu tun. Dieser eine David, dieses eine Horn, das Gott aufgerichtet hat, dieser Thron steht aus Gnade, das ist ein Gnadenthron. Und dass dieser Gnadenthron besteht für immer, er hört nicht auf. Vers 31, wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechtsbestimmungen, was passiert dann? Was würde im ersten Bund geschehen? Fluch, Tod, Verwerfung. Richtig? Wollt ihr in diesem Bund sein? No. Das wäre Katastrophe. Und jetzt schaut mal, was da steht. Also, wenn das passiert, wenn die Kinder dieses Königreiches, wenn die Kinder des Königs, der ewig auf dem Thron sitzt, nicht David begrenzt, sondern der wahre David, ewig, wenn sein Gnadenthron ewig besteht, was passiert, wenn seine Kinder sündigen? Fallen sie dann ab? Hier steht Folgendes. Wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Wir haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Dann werde ich sie züchtigen und verwerfen. Lest mal mit 4,34. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Also wenn ihr euch auf die Treue Gottes beruft, dann bitte nicht die 2. Timotheus-Stelle, sondern diese Stelle. Denn die Treue da ist nämlich zur Verwerfung. Diese Treue hier, von der die Rede ist, ist zur Gnade. Das bedeutet, wenn sie sündigen, wenn die meinem Reich was falsch machen und meine Ordnung im Reich brechen, in diesem Reich, in diesem ewigen Reich, unter diesem neuen David, mit dem wahren David, in diesem neuen Thron, dem Gnadenthron, ich werde dafür sorgen, dass sie gezüchtet und geläutert und geprüft und gereinigt werden. Aber verloren geht keiner aus diesem ewigen Reich, weil das ein ewiges Reich ist. Dann ist es nämlich kein ewiges Reich. Dann ist es ein irdisches Reich, zeitliches Reich. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihnen weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Vers 35. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich werde zu meinem Bund stehen, zu diesem einseitigen Bund, den Gott geschlossen hat in Jesus Christus. Gott hat sich selbst verpflichtet, dass jeder von euch im Himmel ankommt. Ich frage dich, liebe Bruder, liebe Schwester, ist das eine gute Nachricht? Bitte stoße dich nicht daran und sage Irrlehre. Das ist doch die beste Nachricht, die es gibt. Es liegt nicht an mir, sondern in Gott. Denn wenn es an dir und mir liegen, würden wir jeden Tag aus diesem Reich rausfallen. Jeden Tag. Kann ein Mensch abfallen? Ja, kann er. Ja, natürlich, ja, guck mich an, guck dich an. Wir können abfallen, wenn wir diesen David nicht hätten. Wenn wir seinen Thron nicht hätten, wenn wir seinen Bund nicht hätten, wenn wir seine Verheißung nicht hätten, dann wären wir die Elendsten unter allen Menschen. Aber wir haben einen neuen Bund, einen neuen König, ein neues Königreich, einen neuen Thron. Und das Ganze ist ewig. Ich werde meinen Bund nicht brechen, sagt Gott. Darf ich dich nochmal fragen, glaubst du das? Denn das hat was mit Glauben zu tun. Nicht viele glauben das. Ich frage noch anders. Wie kann man Gott gefallen? Nur durch Glauben. Wenn man das nicht glaubt, ehrt man Gott dadurch? Wisst ihr, in der Konsequenz heißt das, Gott, du kriegst es nicht hin. In der Konsequenz, deine Macht ist nicht so groß, denn ich bin dann immer noch stärker. Der Teufel mag mich vielleicht nicht rausreißen können, die Welt mag mich, aber ich kann es selber tun. Ach, du bist größer und stärker als der Teufel? So wird es oft ausgelegt. Ja, niemand kann mich aus der Liebe Gottes reißen. Ja, richtig, nur ich selbst kann mir abfallen. Mein Freund, das ist ganz schön hochmütig. Als ob du stärker bist als Himmelsgewalten der Himmelwelt. Als ob du stärker bist als der Tod. Seit wann bist du das? Also aber wenn diese Dinge dich nicht rausreißen können, warum denkst du, schwacher Mensch, kannst das tun? Das ehrt Gott nicht in seiner Macht. Das ehrt Gott nicht in seiner Kraft. Das ehrt Gott nicht in seiner Herrschaft. Es sei denn, und jetzt kommt der Punkt, ich glaube nicht, dass er noch herrscht. Also jetzt noch nicht, später ja. Und dann kann man dann in 1000-Jähriger nicht abfallen. Nur am Ende scheinbar doch. Aber jetzt, er regiert ja jetzt nicht auf der Erde, darum, wie versteht ihr, warum so wichtig ist, heute zu glauben? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute könnt ihr in die Ruhe reingehen. Welche Ruhe? Von euren Werken, welche Ruhe? Zur Ruhe zu kommen, ich muss es nicht leisten. Von welcher Ruhe? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Gibt es eine bessere Nachricht? Freunde, das ist das Evangelium. Der Herr herrscht als König über alle Feinde, die dich und mich in die Hölle ziehen wollen. Er herrscht über alle Feinde, die dich und mich in die Hölle bringen wollen. Denn er hat die Schlüssel von wem? Von der David. Und wann ist die Schlüssel des Hades? Das heißt, er macht auf, wann er will, und er schließt zu. Versteht ihr? Und wenn er nicht will, dass ich dann hinein mache, die Tür nicht auf. Ist das gut? Lass uns die letzten drei Verse noch lesen. Einmal habe ich geschworen, bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen, wenn ich es ihm versprochen habe? Kann Gott lügen? Wird Gott lügen? Ich wiederhole und ich warne wieder. Machen wir Gott nicht zum Lügner. Machen wir Gott nicht zum Lügner. Wenn er etwas verheißt und verspricht, dann sagen wir nicht, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Machen wir Gott nicht zum Lügner. Wenn Gott sagt, Jesus ist mein Sohn, und wir sagen, und die Menschen sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn, dann machen wir Gott zum Lügner, sagt Johannes. Wenn Gott sagt, mein Bund wird ewig bestehen und meine Gnade wird ewig bestehen und ich verliere keinen, und wir sagen, er wird verlieren, dann machen wir Gott zum Lügner. Weil was Jesus versprochen hat, sagen wir, stimmt nicht. Seien wir uns dessen bewusst, wenn wir uns daran stoßen und ärgern und auf unseren Betten liegen, in Psalm 4 zu sprechen, und dass wir dabei nicht sündigen. Darum beginnt der Psalm und warnt, bevor gleich dieser König entfaltet wird, mit all seinem Bund und all seiner Gnade im Psalm. Überlegt, wie ihr darüber nachdenkt. Vers 37, seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Ewig bestehen, herrlich bestehen. Sein Thron bleibt, ist, und seine Nachkommenschaft auch. Glauben wir, glaubt. Wie der Mond wird er ewig verstehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. So wie die Sonne aufgeht, der Mond aufgeht, Tag und Nacht, selbst wenn die Jahreszeiten sich kälter anfühlen als sonst, doch ist Frühling. Die Blumen, denen ist es egal, bei uns im Garten, die glauben Gott mehr als dem Klimawandel. Ja, sie kommen trotzdem. Gott sagt, solange ihr das habt, könnt ihr sicher sein, stehe ich zu meinem Wort. Wenn das Ganze hier zusammenbricht, dann könnt ihr auch sagen, dann braucht ihr mir auch nicht zu glauben. Aber seit tausenden von Jahren läuft das so, bis er wiederkommt. Und allein das sollte uns schon genug Grund und Anbetung und Dankbarkeit und Glaube in uns wecken, zu sagen, wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Sehe ich's? Auf meinem Kalender steht Frühling. Ich glaube meinem Kalender. Ich habe am Frühlingsanfang Geburtstag. Das ist so. Ist so. Hier steht's. Ich glaub's. Sehe ich's immer? Nein. Spüre ich's immer? Nein. Ich glaub's. Aus Glauben durch Glauben werden wir gerettet. Aus Glauben durch Glauben. Wir gehen nächste Bibelstunde weiter. Wir sind noch ein Psalm und dann kommen wir in die Propheten. Von den Propheten kommen wir in das Evangelium, von den Evangelien in die Briefe, von den Briefen in die Offenbarung. Nicht komplett, aber auszugsweise. Damit wir das Reich Gottes kennenlernen und darin gegründet sind. Ich möchte beten. So wollen wir beten, wie du uns gelehrt hast. Wir wollen dich verherrlichen, Vater im Himmel, deine Herrschaft, deine Allmacht, deine Souveränität, deine Herrlichkeit. Wir wollen dafür beten, dass dein Reich komme und vollendet wird. So hat Jesus gesagt, dass wir dafür beten sollen, dass dieses Reich aufgerichtet wird und aufgebaut wird. Wir wollen dafür beten, Herr, dass du deine Herrschaft ausübst und all deine Feinde unter die Füße bringst. Und in diesem Glauben wollen wir getröstet werden. Ich bitte dich für meine Geschwister, für all die Leiden, für all die, in welchen Verfolgungen, Versuchungen, Leiden auch stehen, ob körperliche, geistliche, seelische Art. Lass diesen Glauben in ihren Herzen groß werden. Lass diesen Glauben sie schützen und bewahren in dieser Zeit. Überwinden diese Welt durch den, der größer ist, der diese Welt überwunden hat. Der größer ist, der in uns ist, als der in der Welt ist. Jesus, du bist es. Und wir beten dich an, wir verherrlichen deinen heiligen Namen. Danke, Herr, dass du, bevor auf diese Welt gekommen bist, dass du uns gesagt hast, dass du gesprochen hast, dass diese Worte aufschreiben lassen, damit, wenn du kommst und sie sprichst, wir glauben, dass du es bist. Denn kein Gott, sonst irgendeiner, sonst kein Götze, kein Mensch könnte sowas tun. Es vorher sagen und dass das so geschieht. Und das ist unsere Leuchte, das ist unser Anker. Auf das wollen wir schauen, auf das prophetische Wort und daran glauben, dass du der Herr der Herren bist. Amen.